down, set, rank.
Ihr wollt wissen, wer die besten Wide Receiver in der NFL sind? Kein Problem, ihr habt richtig eingeschaltet. Ihr hört eine neue Folge Ranked von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL. Und wir ranken heute die Top 10 Receiver dieser Liga. Und ich will eigentlich gar nicht zu viel spoilern, Adrian. Ich will eigentlich gar nicht erzählen, wie einig wir uns waren. Obwohl, es wird wahrscheinlich trotzdem sehr intensiv diskutiert werden gleich. Weil es gibt, gibt ein paar Spieler, da kann man sich nämlich ordentlich drüber streiten bzw. diskutieren. Aber so insgesamt sind wir da auf einem Nenner unterwegs.
Ja, total. Und ich bin, also da bin ich echt auch gespannt, wie das sich verändert in einem Jahr. Weil, also ich finde ehrlicherweise, hier wäre das Ranking 11 bis 20. Vielleicht sogar in manchen Stellen, also auf jeden Fall kontroverser gewesen. Weil wir haben zumindest, was die Top 9 angeht, es ist ein bisschen ähnlich wie die Quarterbacks, dass wir dann doch gesagt haben, und wir haben, wie immer, ihr kennt das jetzt, unabhängig voneinander gerankt. Und erst wenn beide unsere Rankings stehen, dann werfen wir die quasi zusammen. Wir haben beide die gleiche Top 9. In unterschiedlicher Reihenfolge natürlich, unterschiedliche Nummer 1, unterschiedliche 2 und so weiter. Also das ist dann schon anders jeweils. Aber diese Top 9 kann man schon so ein bisschen abgrenzen vom Rest noch. Ich glaube, das wird in einem Jahr anders aussehen, aber für den Moment ist das, glaube ich, so.
Ja, und auch insgesamt. Also, wir können ja mal über die hinteren Positionen ein bisschen sprechen, bevor wir dann zu den Top 10 kommen. Da wird es, finde ich, dann auch ein bisschen, also da werden die Tiers größer, da werden die Unterschiede so ein bisschen geringer. Da wird das Feld einfach, das Bewerberfeld auch noch mal größer, was diese Plätze 11 bis 20 angeht. Trotzdem haben wir da eigentlich fast alle Namen gleich zumindest. Also das ging ja fast genauso weiter. Aber trotzdem gibt es da so ein paar Namen, wo wir schon auseinandergehen.
Also was ich eben in der Range dann spannend finde, und wir werden tatsächlich in der Top 10 auch zumindest bei ein, zwei Kandidaten davon haben, aber was ich in der Range halt spannend finde, sind die unterschiedlichen Receiver-Typen. Weil ich finde, das trifft halt in dieser 11 bis 20 Gruppe noch viel mehr rein als in der Top 10, weil in der Top 10 natürlich du schon eher dann die alles irgendwie können, im Idealfall drin hast. Und dann bei so 11, 12, 15, 20 in der Range kommst du halt so in so Fragen wie zum Beispiel, wer ist jetzt besser, Amon-Ra St. Brown oder Mike Evans? Was ja also komplett unterschiedliche Receiver-Typen sind, komplett unterschiedliche Art, die Position zu spielen. Und ja auch ein bisschen in diese Value-Position, Value-Diskussion mit reingeht. Für mich jetzt St. Brown, ich hätte St. Brown in dem Fall höher gerankt. Du hattest Mike Evans höher gerankt. Für mich ist St. Brown halt so ein Case, wo ich gesagt habe, du kannst eigentlich argumentieren, den noch näher Richtung Top 10 zu schieben. Wenn man einfach letztes Jahr sich anguckt, Top 10 in Yards pro gelaufener Route, vor einem CeeDee Lamb, vor einem Ja'Marr Chase, vor einem Terry McLaurin, vor einem Amari Cooper. Top 5 in First Downs durch die Luft. Top 10 in Targets und Catches. Also er war einfach einer der produktivsten Receiver der NFL letztes Jahr. Und das sind eben zwei Punkte für mich. Und da gibt es ein paar. Wir kommen gleich noch zu einem anderen, der da auch noch extremer reinzählt. Es gibt halt ein paar Receiver, die primär im Slot einfach zu Hause sind oder eine vergleichbare Rolle haben. Und manche von denen habe ich jetzt im Moment noch höher gerankt. Und das liegt aber vor allem auch daran, dass sie es jetzt mehr als eine Saison schon gezeigt haben als St. Brown. Aber es gibt halt einfach diese sehr extrem spezifischen Receiver-Typen. Und ich finde, da zählt St. Brown schon auch mit rein, wo man ein bisschen einfach abwägen muss, wie, also natürlich ist es auch wertvoll, aber gebe ich nicht anderen Trades, anderen Receiver-Typen in gewisser Weise mehr Value, auch wenn die vielleicht nicht den gleichen Output statistisch hatten.
Und ich mache das auf jeden Fall, weil ich der Meinung bin, ein Top-Outside-Receiver kann immer mehr Value, sagen wir mal in einer Basic NFL Offense, immer mehr Value geben als ein Top-Slot-Receiver. Bin ich zumindest der Meinung. Weil ich auch glaube, dass es vom Anforderungsprofil schwieriger ist, weil fast alle Elite-Cornerbacks sind die dann außen stehen. Du hast meistens im Slot schon mal an der Line etwas mehr Platz einfach zur Verfügung beim Release. Du hast nicht so oft Press-Coverage dir gegenüber. All solche Geschichten. Und das spielt für mich da immer mit rein, dass ich eher einen Top-Outside-Receiver immer, also wenn es wirklich darauf ankommt, ne, entweder oder, glaube ich, würde mein Pendel immer mehr Richtung Outside-Receiver ausschlagen, weil ich es einfach für die wertvollere Rolle halte.
Würde ich sogar zustimmen insgesamt, wenn wir jetzt sagen, hier Top-Top-Outside-Receiver. es ist halt auch da wieder so ein bisschen der Cut schwierig. Also zum Beispiel, ich habe deswegen DK Metcalf höher gerankt als St. Brown. Aber ich wiederum habe dann halt St. Brown jetzt, sagen wir mal, höher als, wie gesagt, Mike Evans aktuell. Oder vielleicht sogar das beste Beispiel, wo wir auch auseinandergehen, beziehungsweise wir haben sie, glaube ich, fast exakt andersrum gerankt, DJ Moore und Amon-Ra St. Brown. Weil DJ Moore ist halt für mich so ein Low-Level-Nummer-1-Receiver. Mhm. Und St. Brown, so produktiv wie der war letztes Jahr, und die Rolle, die er halt spielt, wie gut er die spielt, finde ich, macht es halt dann bei solchen Vergleichen, macht es halt sehr, sehr schwer. Und da bin ich dann so ein bisschen, dann teilweise schon so ein bisschen, habe ich nach Tiebreakern gesucht und dann überlegt, okay, wer hat jetzt der Offense wirklich mehr gegeben? Und das ist natürlich nicht nur die Zahlen, sondern dann auch die Rolle in der Offense, Räume für andere kreiert und so weiter und so fort. Und natürlich auch, welcher Quarterback spielt in der Offense? Also, ich würde jetzt sagen, eine Offense, die jetzt zum Beispiel den Jared Goff als Quarterback hat, profitiert vielleicht sogar mehr davon, so einen ultraverlässlichen First Down, so eine ultraverlässliche First Down-Maschine, Slot-Receiver, Underneath-Receiver zu haben, als den Mike Evans in der Offense zu haben, weil Goff den vielleicht gar nicht so oft anspielen würde, sondern halt die kurzen Pässe sucht. Das ist natürlich auch so eine Dynamik, die da noch mit reinfließt. Aber das sind halt in der Range, finde ich, noch mal schwierigere Diskussionen. Und der schwierigste von allen eben, ich weiß nicht, ob du jetzt auch auf ihn gekommen wärst, ist für mich halt Deebo Samuel. Also Deebo Samuel ist, finde ich, der, weil er der extremste Case auch irgendwo ist.
Er ist der extremste Case und passt vielleicht auch ein bisschen damit rein, was ich jetzt noch nämlich, oder was meine Gegenfrage wäre. Das ist natürlich komplett hypothetisch, aber ich finde, in einem Ranking musst du dir solche Fragen stellen. Wie gut würde ein Amon-Ra in dem Aufgabengebiet eines Mike Evans funktionieren? Nämlich Outside, ständig One-on-One, ständig Man-Coverage, ständig Press-Coverage.
Würde er nicht,
wahrscheinlich. Tiefe Routen. Und dann andersrum, wie gut würde Mike Evans in einem Aufgabenprofil von Amon-Ra St. Brown funktionieren? Natürlich niemals so gut wie Amon-Ra St. Brown, weil er ist ein richtig guter Route-Runner und gerade in der Mitte des Feldes fühlt er sich pudelwohl. Keine Frage, super sicherer Passcatcher. Aber ich glaube, dass der Unterschied oder dass es deutlich schwieriger wäre für Amon-Ra, das Outside zu zeigen, was ein Mike Evans im Slot könnte. Das ist natürlich wirklich total hypothetisch. Und das bei Deebo Samuel ist es ja noch viel extremer. Genau. Und dann stelle ich mir immer die Frage, welchen, also gerade wenn es dann in einem Tier irgendwie zu so einer Fragestellung kommt, wen habe ich vor wem? Welchen Receiver hätte ich lieber in so einer richtigen Basic Vanilla NFL Offense? Und dann tendiere ich halt meistens zu dem Top Outside Receiver als jetzt zu einer unglaublich gefährlichen, unglaublich wertvollen Waffe wie Deebo Samuel für die 49ers Offense. Aber ich weiß nicht, in wie vielen Offenses ich Deebo Samuel als Wide Receiver, wirklich als Wide Receiver lieber hätte, als ja alle, die ich vor ihm gerankt habe. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, was ich sagen möchte, aber also ist dann immer für mich so die Frage.
Ich habe da zwei Punkte dazu und die sind eigentlich, also ich widerspreche mir jetzt selber gleich, aber
das mag ich am
Also ich finde, es passt halt trotzdem hier. Also zum einen, ich finde, der erste Punkt, den du gesagt hast, sehe deinen Punkt, aber ich finde, der geht auch ein bisschen an, der führt die Diskussion so ein bisschen in die falsche Richtung, weil St. Brown muss ja nicht die Mike Evans-Rolle spielen. Und Mike Evans muss ja nicht die St. Brown-Rolle spielen. Deswegen ist es halt so ein bisschen, also ja, St. Brown würde sich, glaube ich, schwerer tun in der Evans-Rolle als Evans in der St. Brown-Rolle. Mhm. So, aber ist eigentlich egal.
Wer ist denn der bessere Receiver, der wertvollere Receiver?
Es geht ja dann darum, wer in seiner Rolle mehr Wert mitbringt. Nicht, wer in der Rolle des anderen mehr Wert hätte, sozusagen. Das ist so der eine Punkt. Und dann der andere mit Deebo ist halt, da wiederum stimme ich dann halt zu, weil jetzt können
wir
natürlich
sagen.
Aber dann
kommen wir, ganz kurz, aber dann sind wir ja wieder bei der Frage, welche Rolle ist wertvoller?
Ja, irgendwo schon. Und natürlich, dann muss man in Abstufung sagen, ist jetzt der Top 10 Outside Receiver wertvoller als der Top 3 Slot und so weiter und so fort.
Das ist dann natürlich auch irgendwo eine individuelle Entscheidung.
Genau. Und bei Deebo finde ich halt wiederum, da könnte man jetzt ja auch sagen, naja, aber er muss ja keine andere Rolle spielen. Also ergo, Adrian, du hast gerade gesagt, jetzt musst du ihn auch so ranken. Bei Deebo ist halt dann eher meine Frage, funktioniert der woanders als bei Shanahan? Also wie viel von Deebo ist Shanahan sozusagen? Und ich war also letztes Jahr wieder halt extrem. Ich habe auch bei ihm noch mal die Advanced Stats so ein bisschen angeschaut, generell die Stats angeschaut. Ich meine, allein, der hatte eine durchschnittliche Targettiefe von 4,5 Yards letztes Jahr. Das ist letzter Platz in der NFL unter allen Receivern mit mindestens 50 Targets. Und er ist halt super in dieser Rolle. Aber was er als Receiver macht, ist halt in Teilen schon so eine glorifizierte Receiving-Back-Rolle irgendwo. Und ich finde, ja, dann genau. Ist es schon irgendwo fair, dann eben zu fragen, wenn man diese Receiver halt vergleichen muss, wie wertvoll so ein spezifischer Spieler ohne den vielleicht besten Offense-Designer in der NFL wäre. Und Samuel ist halt in der Rolle dann, ne, also zum Beispiel Yards nach dem Catch pro Reception, ist ja logischerweise Platz 1, auch mit Abstand. Er fängt halt auch viele Screens und er fängt halt auch viele Pässe, wo er designt als Runner quasi mit dem Ball in der Hand. Ja. Dann wiederum kann man auch argumentieren, naja, aber er hat auch 42 Runs. Also welcher Wide Receiver in der NFL würde mit 42 Runs funktionieren?
Okay, aber wir ranken also, wir ranken ja hier Wide Receiver und nicht, wer sind die besten Hybridwaffen
auch wieder richtig,
der NFL.
Genau, also ich
da wäre er wahrscheinlich Top 3.
Genau, er war ziemlich sicher, ja. Neben Taysom Hill natürlich.
Natürlich.
Na, ich würde es vielleicht so sagen, bei Deebo ist die Rolle, also was er als Receiver macht, ist halt näher dran an einem Running Back als bei jedem anderen Wide Receiver in der NFL. Und das macht ihn einfach schwer. Das macht es schwer, ihn innerhalb dieser Gruppe zu ranken. Und ich glaube, das können wir jetzt auch spoilern, wenn wir schon so über ihn sprechen. Wir haben ihn halt beide nicht in unserer Top 10. Ich habe Deebo auf 12.
Aber beide in den Top 15.
Du hast ihn auf 15, ich habe ihn auf 12. Er ist halt für mich borderline in dieser Top-10-Konversation, aber mein Case für, vor allem wenn ich auf 10 dann letztlich hatte, ist einfach ein bisschen stärker für mich als das, was Deebo Samuel macht, auch wenn Deebo in seiner Rolle halt toll ist.
Ja, und bei mir ist es kein Zufall, dass eben Spieler wie Mike Evans, DeAndre Hopkins, DJ Moore und DK Metcalf alle vor ihm sind. Also,
ja, ich habe es dann ein bisschen mehr aufgesplittet. Also da bin ich dann mehr noch nach, wo ich die qualitativ aktuell sehe und so gegangen.
Ja, gehe ich ja auch, aber gleichzeitig, ich meine, guckt euch einfach mal ein Highlight-Reel von Deebo Samuel aus dem letzten Jahr an und tut so, als würdet ihr nicht wissen, wer das ist, wen ihr euch da anguckt. Und dann würdet ihr danach niemals sagen, dass ihr hier gerade einen Top-10-Receiver angeschaut habt. Weil die meisten Highlights sind eben aus dem Backfield, sind kurze Pässe, kurze Screens. Und dann würdet ihr, glaube ich, also man würde sagen, okay, mega, mega dynamischer, krasser Spieler, aber ist das ein Top-10-Wide-Receiver in der NFL? Mhm. Gibt es noch andere Spieler, die wir erwähnen müssen, oder wollen wir jetzt mal zu unserer Top 10 kommen?
Also Metcalf wäre vielleicht der eine noch gewesen. Das ist halt der eine, den ich vor ihm gerankt habe, aus dieser Gruppe. Also ich habe Metcalf auf 11 und Deebo auf 12 sozusagen. Also Metcalf ist für mich in diesem zweiten Tier Ex-Receiver oder wie auch immer man das nennen will, habe ich ihn als erstes. Und ich habe ja tatsächlich dann sogar noch T. Higgins vor Mike Evans. Also wenn wir über diese Ex-Receiver-Gruppe reden, wenn wir die individuell betrachtet ranken würden, dann hätte ich Metcalf, ja. Evans, Metcalf, Higgins, Evans, so.
Ja, da gehe ich halt gar nicht mit. da klingt ein leichter Mike Evans Disrespect bei mir durch, weil irgendwo, er ist vielleicht nicht mehr der dominanteste Outside Receiver in der NFL, aber ein bisschen muss ich natürlich auch Konstanz und Sample Size mit in Betracht ziehen und es gibt fast keinen, der auf dieser Position, in dieser Rolle so konstant ist und immer noch so liefert wie Mike Evans und das halt jetzt schon seit was weiß ich, wie vielen Jahren. Ja. Deswegen habe ich ihn relativ hoch. Unsere Nummer 10 ist ein Spieler, den wahrscheinlich die wenigsten in ihrer Top 10 hätten. Es ist mein Nummer 11 Spieler. Bei dir ist er auf Platz 10 und er ist vor allem gleichzeitig dein Starspieler, dein Stern, Jalen Waddle, Miami Dolphins.
Weil ich ehrlicherweise auch dachte, ich müsste ihn highlighten, weil du ihn vielleicht irgendwie so auf 15 oder sowas oder 17 hast.
Adrian. Ich habe nochmal nachgeschaut. Dir ist bewusst, dass Jalen Waddle mein absoluter Crush im Draft 2021 war. Und, davon war ich selber gerade nochmal überrascht, ich ihn als Nummer 1 Receiver vor Jamar Chase und Devontae Smith hatte.
Ich weiß.
Ein großer Jalen Waddle-Believer.
Ja,
also da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Aber ich glaube, was du am Anfang gesagt hast, ist halt genau richtig. Ich glaube, viele hätten ihn nicht auf Platz 10 oder in der Receiver-Top 10, weil die dann vielleicht noch Evans, Metcalf, Deebo hätten sich ja auch viele eher dann noch drüber. Ich fand ihn halt letztes Jahr, oder vor allem diese Mischung aus vor 2 Jahren und letztes Jahr bei Waddle zu sehen und diesen Sprung dann letztes Jahr, den er gemacht hat, fand ich halt schon krass, weil die Rolle vor 2 Jahren war ja wirklich fast so ein Possession-Receiver, sowas in der Art. Mhm. Also da hat er wirklich diese unfassbar viele Targets, ganz viele Slants, kurz und so weiter und hat die Rolle ja auch ganz okay gespielt. Letztes Jahr Platz 2 in Receiving Yards over expected. 18,1 Yards pro Catch. Kein anderer Receiver auf über 17,5. Und das lag natürlich auch an den Big Plays, aber Waddle war halt eben nicht einfach nur einer, der jetzt irgendwie schnell downfield läuft und dann einen langen Pass fängt, sondern 6,9 Yards nach dem Catch pro Reception. Da haben wir wieder diese Stat, die ich gerade bei Deebo gesagt habe. Deebo und Rondale Moore sind die beiden einzigen, die da noch besser waren. Und das sind halt zwei Receiver, die permanent Pässe im Backfield bekommen und Screens und so weiter und so fort. Platz 3 in Yards pro gelaufener Route. Nochmal, er war nicht dieser Downfield-Receiver, den man vielleicht manchmal im Kopf haben. Waddle hatte letztes Jahr 16 Deep Targets. Weißt du, wo das ungefähr in der NFL lag?
Das wird relativ hoch sein, aber es gibt einige, die noch 16 Deep Targets, nicht mal Catches.
Targets,
okay. Ja. Ja, das ist dann doch nicht so hoch. So 20 bis 25?
36 in der NFL. Und er war effizient damit, keine Frage. 349 Deep Receiving Yards und so. Wenn er tiefe Pässe gekriegt hat, war es meistens ganz gut. Aber seine Rolle wurde halt nur zum Teil dadurch definiert. Und das war für mich so nochmal ein Punkt, das in Kombination mit der Rolle, die er vor 2 Jahren gespielt hat, zu sehen, plus das, was er vertikal machen kann. Das hat ihn für mich auch nochmal hoch gespielt. Mein letztes Jahr, der hatte über 1000 Receiving Yards, komplett ohne Deep Receiving Yards. Also wenn wir die Deep Receiving Yards wegnehmen würden, dann hätte er immer noch eine 1000 Yards Saison gehabt. Und natürlich ist der Speed bei Waddle ist eine zentrale Waffe und irgendwo auch ein Tiebreaker, weil er mit dem Speed Möglichkeiten hat und mit der Explosivität, die andere nicht haben. Aber es ist halt auch das Route Running, es sind diese Headfakes auf ganz hohem Tempo und dass er halt auch mal den Jet Sweep oder den Endaround mitnehmen kann. Also ich glaube, er ist immer noch insgesamt ein bisschen unterschätzt und für mich gehörte, also ich habe die Receiver insgesamt in 3 Tiers unterteilt, die Top 3, dann die Plätze 4 bis 9 und für mich beginnt dann das dritte Tier und für mich gehört Waddle mittlerweile an die Spitze dieses Tiers.
Ja. Für mich gehört er auch in das Tier. Ich habe ihn ja auch nur einen Platz weiter hinten. Ich glaube tatsächlich, gerade weil ich mir das aus der vergangenen Saison dann auch nochmal auf Tape angeschaut habe, gleichzeitig mir nochmal mein Scouting-Bericht durchgelesen habe, was er im College gemacht hat. Und es ist halt null überraschend, dass er halt diese komplette, flexibel einsetzbare Waffe geworden ist, weil genau das hat man im College mit ihm gemacht. Mhm. Es ist überhaupt keine Überraschung, dass der so gut nach dem Catch ist, weil er war unfassbar stark mit dem Ball in der Hand im College. Er hat mir aufgeschrieben, die Vision mit dem Ball ist kein Zufall, dass er als Returner eingesetzt wird, weil er dazu halt auch noch mit Ball in der Hand unglaublich schwer zu tackeln ist, obwohl er nicht der physischste Wide Receiver ist. Aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass Jalen Waddle der komplettere Receiver werden kann als Tyreek Hill.
Oh.
Weil ich das soll überhaupt nicht Tyreek Hills Impact oder Leistungen schmälern, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, dass halt Jalen Waddle mehr als Speed sein kann. Und bei Tyreek Hill ist halt in meinen Augen noch mehr Speed, weil auch noch explosiver. Und eben auch noch ein etwas physischer Receiver. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Jalen Waddle der komplettere wird, weil er bessere Hände hat, smoother im Route Running ist, besser im Route Running ist und dann das bessere Komplettpaket werden kann. Ist natürlich super schwierig und ist ein Hot Take, weiß ich, aber ich glaube, Jalen Waddle hat alle Anlagen, um halt wirklich auch noch in so einem Ranking dann zu klettern.
Das ist vielleicht ein guter Punkt, auf den wir uns einigen können. Ich glaube nicht, dass er niedriger ist nächstes Jahr. Das glaube ich nicht. Also vielleicht tauscht vor ihm irgendwer was, jemand anders geht auf 8 oder 9 und jemand fällt raus und hinter ihn und er ist wieder die 10, aber ich glaube nicht, dass er aus der Top 10 fällt nächstes Jahr.
Würdest du zustimmen, wenn ich sage, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn wir Jalen Waddle und Tyreek Hill deutlich näher zusammen sehen nächstes Jahr in diesem Ranking, was nicht nur daran liegt, dass Jalen Waddle vielleicht auch klettert?
Ich glaube nicht, dass Hill deutlich niedriger sein wird. Nicht nächstes Jahr. In 2 Jahren kann ich das sehen. Nächstes Jahr glaube ich noch nicht.
Okay. Also unsere Nummer 10, Jalen Waddle. Dann gibt es bei uns beiden einen Tierbreak. Und dann haben wir nämlich auf Platz 9 unsere gemeinsame Nummer 9. Und auch das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen schockieren. Denn der Spieler hatte nicht nur letztes Jahr eine absolute Fabelsaison. Und wäre bestimmt in einem Ranking deutlich höher gewesen letztes Jahr. Und wahrscheinlich hätten ihn die meisten auch jetzt noch etwas höher als Platz 9. Die Rede ist von LA Rams Receiver Cooper Kupp. Letztes Jahr nur 10 Spiele gemacht. Mhm. Die waren auch richtig gut, aber trotzdem ist er nicht mega weit vorne bei uns.
Ja, wie du gesagt hast, hätten wir das vor einem Jahr gemacht, dann würden wir hier sitzen und über den Triple Crown Gewinner, also Catches, Yards, Touchdowns, würden wir über den sprechen. Und dann wäre es natürlich schwer, glaube ich. Ich glaube, dann hätten wir ihn beide wahrscheinlich, ob bewusst oder unbewusst, 2, 3 Spots höher irgendwie gerankt. Ich fand aber Kapp halt echt super schwer. Und er ist verglichen mit all den anderen Receivern, über die wir heute in der Top 10 sprechen, außer einer, der noch gleich kommt. Also bis auf einen. Alle anderen sind halt nicht primär im Slot. Und Kapp ist primär im Slot. Und das ist, die Diskussion hatten wir jetzt schon bei ein paar Spielern. Letztes Jahr 55% seiner Passplays im Slot. 2021, als er diese tollen Stats und so weiter hatte, waren es sogar 65%. Und er hat auf eine Saison gesehen noch nie weniger als 55% im Slot gespielt. Und dementsprechend läuft er in Teilen auch einen anderen Route Tree als einige der anderen hier. Nicht nur, dass er weniger mit Press-Coverage dann logischerweise zu tun hat, sondern er kann das ganze Feld nutzen, hat die Sideline nicht als Hilfe für den Verteidiger. Er läuft auch mehr kürzere Routes. War letztes Jahr auch noch mal ganz deutlich zu sehen, durchschnittliche Targettiefe von gerade mal 7,5 Yards. Auch hier ragt er halt krass heraus, verglichen mit dem Rest der Top 10. Die sind alle zweistellig. Ja. Also alle, über die wir jetzt noch sprechen, inklusive Waddle natürlich, sind da zweistellig. Und er ist halt nicht mal bei 8 Yards durchschnittlicher Targettiefe. Er ist natürlich ein Target-Magnet, er produziert viele First Downs mit der Physis, er kann blocken, was für die Vielseitigkeit der, der Rams-Offense gerade in den frühen McVay-Jahren mega wichtig war. Er hat eine Toughness, würde ich sagen, die nicht viele Receiver haben, auch was Toughness am Catchpoint angeht. Ich fand es trotzdem schwer, ihn höher als 8 zu ranken. Also 9 oder 8, das wäre für mich beides in Ordnung, aber höher als 8, finde ich, kann, oder habe ich zumindest drauf schon gesagt, die Receiver, die noch höher als 8 sind, die sehe ich auch alle einfach klar besser aktuell.
Ja, man muss sich, glaube ich, so ein bisschen davon den Total Stats an der Stelle lösen, die man auch aus dem letzten Jahr halt noch im Kopf hat, aus dem vorletzten Jahr im Kopf hat. Und dann natürlich auch, wenn du auf die letzte Saison schaust, ja, nur 10 Spiele, aber 5 Stück waren davon mit über 100 Yards. Er ist halt die zentrale Waffe in dieser Offense gewesen. Und der ganze Fokus war darauf ausgelegt, Cooper Kupp frei zu schemen. Und das ist natürlich dann im Slot ein gutes Stück einfacher. Er hat unglaubliche viele Targets bekommen, hat eine unglaubliche Volume gehabt. Aber wenn man sich Cooper Kupp so anschaut, wie er spielt, das ist halt nicht ansatzweise so dynamisch wie bei einigen anderen, nicht ganz so explosiv, finde ich, wie bei einigen anderen. Wenn wir jetzt hier von den Top 10 reden, natürlich alles auf einem hohen Level, gar keine Frage. Und gleichzeitig hatte ich auch noch im Hinterkopf, wenn der jetzt 25 wäre, vor 2 Jahren diese Fabelsaison gehabt hat und dann halt jetzt nur verletzungsbedingt 10 Spiele und nächstes Jahr dann wieder voll angreifen kann in einer guten Offense, dann würde ich ihn wahrscheinlich noch ein paar Plätze höher haben. Aber der ist jetzt 30, spielt in überschaubaren Umständen nächstes Jahr. Ich sehe den einfach nicht mehr wirklich klettern. Und dann habe ich 1, 2 jüngere Spieler vor ihm, die auf jeden Fall nächstes Jahr mindestens mal da wieder landen können.
Und ich finde halt bei Kupp, ein Argument ist eben auch, also ja, er spielt im Slot primär, er hatte aber natürlich auch diese vertikalen Routes, die er gelaufen ist. Ich finde das unterscheidet ihn im Moment noch ein bisschen von einigen der Receivern, die es hier nicht drauf geschafft haben, finde ich. Und den Value, den er in dieser Rolle auch teilweise mitgebracht hat, trotz der hohen Volume. Weil ich finde, ansonsten könntest du ja, in meinen Augen ist es eine faire Diskussion, zu sagen, Cooper Kupp oder Amon-Ra St. Brown.
Weil, ja gut, Amon-Ra St. Brown soll mal über 3 Yards pro Route Run in einer Saison machen genau. Und dann können wir noch mal sprechen.
Genau. Aber von der Rolle her nähern die sich ja tendenziell eher an, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und die anderen Receiver halt nicht, über die wir jetzt noch sprechen und die meisten, über die wir schon gesprochen haben, auch nicht. Und Kupp, finde ich, setzt sich halt schon noch ein bisschen ab von dieser restlichen Slot-Gruppe, ob das jetzt St. Brown ist. Deebo Samuel ist ja eigentlich gar nicht primär ein Slot-Receiver, aber halt von der Art und Weise, wie er spielt. Da setzt sich Kupp schon noch ein bisschen ab, eben auch mit dieser Dreh- und Angelpunkt mit seiner Vielseitigkeit in dieser Slot-Rolle, die er mitbringt. Aber es ist für mich halt schon ein Receiver, wo ich sage, wie gesagt, Platz 8, 9 oder 8, finde ich, wäre beides in Ordnung. Die beiden, in meinen Augen, kann man auch ein bisschen tauschen. Aber höher war bei mir eigentlich relativ schnell klar, höher wird er nicht sein. Und die Tendenz, der geht natürlich auch tendenziell eher vielleicht nächstes Jahr dann Platz 11 oder so.
Höher ist unsere gemeinsame Nummer 8. Und das ist auch der Spieler gewesen, den wir beide auf Platz 8 haben. Er scheint dorthin zu gehören. Einer der produktivsten Receiver der Liga letztes Jahr gewesen. sechstmeiste Yards, viertmeiste Catches. Die Rede ist von Dallas Cowboys Receiver CD Lamb.
Ja, Cowboys damit das einzige Team, glaube ich, das in jeder Ranking-Folge hier vertreten war. Ich glaube, es ist nicht zu viel Spoiler, wenn ich sage, in der Defense-Folge wird da vielleicht auch einer dabei sein. Mm. Ja, immense Workload, Team-Target-Share von knapp 29%. Das ist Justin Jefferson, AJ Brown-Level, um es mal einzuordnen. Mm-hmm. Und es gab drei Receiver, die noch mehr hatten. Das waren Tyreek Hill, Davante Adams und weißt du zufällig, wer der dritte ist?
Target-Share?
Mhm.
Ah, ich weiß, dass da so einer dabei war, wo man gedacht hat, what?
Ja.
Sag's mir, dann weiß
ich es. Drake London.
Ja, stimmt.
Ich meine, die Falcons haben natürlich den Ball auch nicht viel geworfen.
Und die Alternativen waren auch nicht so da, vor allem nicht auf der Position.
Genau, ja. aber diese Liste finde ich so, Adams, Jefferson, Brown, Hill, das unterstreicht, denke ich, dass CeeDee Lamb spätestens mit der vergangenen Saison dann den Sprung auch zu einem klaren Nummer-1-Receiver geschafft hat.
Ja.
Und diese ganzen Zahlen, Total-Stats auch, die er auflegt, er macht es halt primär aus dem Slot. Und das ist halt das, was wir jetzt bei Cup auch gerade besprochen haben. Unter allen Receivern mit mindestens 100 Targets haben nur Christian Kirk und Chris Godwin mehr Pass-Plays im Slot gespielt. Also Lamb war schon zum Beispiel auch mehr als St. Brown im Slot im Vergleich. So, ne? Also er ist schon, das ist schon primär ein Slot-Receiver. Aber
total oder prozentual von den gespielten Snaps?
Prozentual.
Okay.
Aber ich denke, bei Lamb ist meine Bewertung dahingehend anders, weil er das macht, was ich gerade bei Cup gesagt habe, was Cup früher in der Vergangenheit häufiger auch gemacht hat. Er läuft in vertikalen Route-Tree.
Genau.
Also er, wenn wir es jetzt vergleichen mit diesen Slot-First-Receivern, er spielt deutlich vertikaler als St. Brown oder sagen auch Michael Pittman zum Beispiel, diese Possession-Style-Receiver oder eben auch Cup. Und ich finde, also Lamb, finde ich, kombiniert diesen Possession-Aspekt in seiner Rolle mit seiner Dynamik und mit diesen Catchpoint-Qualitäten und wie er gewinnen kann. Und das macht ihn halt für mich sowohl zu einem klaren Nummer-1-Receiver als auch zu demjenigen, der in dieser primären Slot-Rolle so ein bisschen herausragt. Und deswegen finde ich gut, dass es am Ende so geworden ist, Lamb 8, Cup 9. Ich glaube, das trifft es im Moment ganz gut. Und ich finde auch die beiden am Ende sozusagen dieser Top 10, das trifft es auch ganz gut.
Ja, es war gut, dass du die Dynamik noch mal angesprochen hast am Ende, weil ich finde, das unterscheidet ihn halt maßgeblich von vielen anderen Slot-Receivern. Und nicht nur die Dynamik, das ist ja einer, den wir uns auch, ich allen voran, auch outside hätte vorstellen können in der NFL. Und da war er vielleicht auch ein bisschen glücklos die ersten Jahre, aber halt nicht ansatzweise so dominant, wie es jetzt vergangene Saison war und konnte das da nicht so zeigen. Und vielleicht liegt das dann auch an, ja, irgendwie mangelndem Elite-Speed oder Explosivität, keine Ahnung.
Ja,
trotzdem ist er ja ein dynamischer Receiver mit einem Körperbau, der zu einem Ex-Receiver langen könnte. Und dann gleichzeitig noch in diesem Körper so ein smoothes Route-Running, das war ja quasi sein Ass im Ärmel. Ich bin halt der Meinung, dass CeeDee Lamb mit diesem Mix aus eben diesem Körper, dieser Dynamik und trotzdem dieser Smoothness viele Dinge machen kann, die andere Slot-Receiver nicht machen können.
Ja, würde ich mitgehen. Und die Größe halt auch ist natürlich auch ein Punkt. Und er war ja so ein bisschen im College, die Art und Weise, wie er im College gewonnen hat, hat ja auch die Vergleiche damals gegeben, war ja so ein bisschen die Andrew Hopkins-like.
Genau.
Also, du hast ihn ja jetzt als Route-Runner nicht unbedingt gesehen und gesagt, ja, der setzt sich
also ich mochte ihn als Route-Runner mehr als andere, das weiß ich noch, aber
aber es war nicht seine primäre Skill.
Genau.
Sagen wir mal so. Und trotzdem hat er halt regelmäßig, entweder war er am Catchpoint offen oder hat am Catchpoint gewonnen. Und das hat sich ja auch, finde ich, gut auf die NFL übertragen. Und jetzt die Rolle wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Die Cowboys haben Brandon Cooks geholt. Das heißt, sie haben jetzt wieder zwei relativ klare Outside-Receiver mit Gallup und Cooks. Aber es stört mich bei Lamb jetzt nicht so wahnsinnig. Gleichzeitig sage ich auch, ich glaube, für mich wird es immer schwer sein, einen Receiver, der zwei Drittel seiner Snaps im Slot spielt, jetzt so wirklich in eine Top 5 vielleicht zu packen. Und deswegen, im Moment finde ich das in Ordnung so. Jetzt mal gucken, wie die kommende Saison sich entwickelt, ob halt dann vielleicht jemand von hinten ihn überholt. Oder ob wir sagen, CeeDee Lamb hat zwar 65% im Slot gespielt, aber war so dominant und so vielseitig in seiner Rolle, dass du ihn da trotzdem höher rankst.
Ja, da bin ich komplett bei dir, dass er irgendwo limitiert zu sein scheint. Trotzdem, was die individuelle Qualität angeht, auf der 8 ganz gut aufgehoben. Und jetzt kommen wir auf Platz 7 zu einem Spieler, der, ja, mehr underrated ist, glaube ich, als alle anderen, über die wir bisher in diesen Ranking-Folgen gesprochen haben. Unsere Community macht ja jetzt, seit wir dieses Format machen, immer eine bei Discord eine Umfrage, woraus sich dann auch ein woraus dann ein Ranking erstellt wird. Und das wurde auch für die Wide Receiver gemacht. Und da ist unser Platz 7 auf Platz 18 gelandet. Hm. Also Community Ranking Platz 18, bei uns Platz 7. Und das ist nicht irgendein Spieler, das ist vor allem mein Superstar. Das ist der Spieler, dem ich meinen Stern gegeben habe. Es ist mein Platz 6, dein Platz 7 und es ist Terry McLaurin, Washington Commanders. Das ist, wie gesagt, ein Spieler, der unglaublich underrated zu sein scheint. Das ist einer, der nicht glänzen kann und auch noch nie glänzen konnte, glaube ich, in seiner Karriere. Das ist der Receiver aus dieser Top 10 mit den schlechtesten Umständen, die du dir vorstellen kannst. Ich habe einfach mal spaßeshalber geschaut, wo denn die Washington Offense in Sachen Expected Points Added per Play landet, seit Terry McLaurin in der Liga ist und bei Washington spielt. Also über die letzten 4 Jahre hinweg. Mhm. Es gibt nur ein Team, das schlechter ist in der Statistik, und das sind die New York Jets. Mhm. Platz 31 bei den Commanders. Terry McLaurin, schaut ihn euch an. Es ist einer der explosivsten Releases in dieser Top 10, in dieser Spitzengruppe. In meinen Augen ist er eine unglaublich gute Kombination aus Explosivität, Dynamik und gleichzeitig Beweglichkeit. Terry McLaurin ist so underrated, was nach dem Catch angeht und am Catchpoint angeht. Das ist Wahnsinn. Schaut euch einfach mal das Spiel gegen die Packers letztes Jahr an. Was der mit Jair Alexander macht, das sollte als nicht jugendfrei geratet werden. Also da gewinnt er ersten tiefen Ball, One-on-One, Man-Coverage, Outside, Back-Shoulder-Pass, Touchdown. Dann später setzt der Jair Alexander, einen der besten Cornerbacks der Liga, bei so einer Whip-Route, also erst nach innen, dann schnell nach außen, setzt er den einfach auf den Arsch. Dann noch mehr Catches direkt gegen ihn. Absurde Ball-Skills. Und wie gesagt, Contested Catch, einer der besten, statistisch besten Contested Catch Receiver der Liga. Da gibt es auch eine schöne Szene aus dem letzten Jahr, wie er einfach Stephon Gilmore most, also den Ball quasi über ihn hinwegfängt. Und Stephon Gilmore ist ja nun mal einer der physischsten Cornerbacks der Liga. Terry McLaurin ist einer der komplettesten Receiver der Liga und in meinen Augen gehört er sogar noch mindestens einen Platz weiter nach oben. Aber ich denke, mit Platz 7 haben wir ihn höher als viele andere. Ich kann gleich noch ein bisschen was zu seiner Quarterback-Situation sagen, aber ich will auch dich erstmal zu Wort kommen lassen bei meinem Star.
Ja, also er wird für mich safe in der Top 10 und ist für mich auch klar in dieser 7, 8, 9-Gruppe dabei.
Ja.
Er ist halt ein Nummer 1-Receiver mit einem wirklich vielseitigen Skillset. Das ist eigentlich mit das, was ich bei ihm am meisten mag. Eben Route Running. Du hast eigentlich die ganzen Sachen gesagt. Catchpoint-Dominanz, Hände, Toughness auch. Das ist bei mir tatsächlich hängen geblieben, als ich jetzt 22er Spiele von ihm nochmal angeguckt habe. Die Toughness, nicht nur bei so tiefen Shots nach außen, sondern eben auch bei kurzen Pässen über die Mitte, Runs nach dem Catch, solche Sachen. Er hatte halt bisher, und ja, man muss die Umstände natürlich bedenken, völlig klar. Aber er hatte halt noch nie diese Supernova-Saison irgendwie. Also nur in seiner Rookie-Saison über 5 Touchdowns, noch nie über 1200 Receiving Yards gehabt. Natürlich liegt es auch an den Umständen, aber das macht es, finde ich, trotzdem so ein bisschen schwer, ihn jetzt noch höher zu ranken. Wenn man sagt, ja, der produziert sehr gut in sehr schwierigen Umständen, und ich stimme auch zu, wenn wir jetzt auf unsere aktuelle Top 10 gucken und aktuell die Umstände ranken, oder sagen wir aus dem letzten Jahr die Umstände ranken würden, dann wäre McLaurin sicher auf dem letzten Platz, was Umstände angeht. Aber er hatte halt doch nicht diese ich brenne jetzt jeden Cornerback und die Liga-Niedersaison, die halt viele andere hier irgendwie hatten. Und
das stimmt.
Ist so ein bisschen das, wo ich dann gesagt habe, da gehört halt jetzt, ich glaube, es ist keine Überraschung, aber da gehört halt ein Jamar Chase zum Beispiel für mich davor, weil ich halt sage, der hatte halt einfach schon diese unfassbare Saison.
Ja, das kann ich irgendwo auch verstehen. Für mich gehört zum Beispiel ein Jamar Chase nicht davor, weil ich glaube, dass wenn du Terry McLaurin in eine Top 5 Offense mit einem Top 3 Quarterback packst, ja, ja, dass er halt auch noch ganz andere Zahlen liefern kann. Das
kann gut sein, ja.
Terry McLaurin hat in seiner NFL-Karriere mit 10 verschiedenen Quarterbacks gespielt.
In 4 Jahren.
Ich habe mir kurz überlegt, ob ich dich frage, ob du alle zusammenkriegst, aber wir sind schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten. Ich zähle sie einfach mal kurz auf und sag dann noch was dazu. Sam Howell, Heinicke, Wentz, Kyle Allen, Fitzpatrick, Garrett Gilbert, Alex Smith, Dwayne Haskins, Case Keenum, Colt McCoy. Das Karriere, und ich bin jetzt wirklich, ich bin richtig eingetaucht, bin richtig am Rechenschieber versagt. Der Karrieredurchschnitt in Sachen NFL-Rating von all diesen Quarterbacks, von diesen 10 Quarterbacks, das Karriere, der Karrieredurchschnitt, da ist auch Wentz krasses Eagles-Jahr dabei, ist 82,5. Das NFL-Quarterback-Rating von Plays, von Bällen, von Pässen, wenn Terry McLaurin angespielt wurde, ein Target gesehen hat, ist 100,5. Der hat jeden einzelnen davon noch mal besser aussehen lassen.
Ja. Ja, also ich finde, der Case für ihn ist relativ klar. Und wenn man ihn sich anschaut, das ist halt wirklich ein Spieler, wenn du ihn dir anschaust, dann siehst du halt das Talent so. Und dann siehst du halt auch die Dominanz teilweise. Ja. Ich würde trotzdem zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen, ob der jetzt dann, wenn er jetzt sagen würde, der kommt zu einem Top-10-Quarterback, ob der dann automatisch auch so eine Monster-Saison hätte, wie wir sie halt von eigentlich jedem der anderen, die jetzt noch kommen, zumindest einmal gesehen haben. Und das ist einfach so der Punkt, der für mich nur in Anführungszeichen auf 7, aber ist ja immer noch ein hohes Ranking.
Ist immer noch hohes Ranking. Und wir haben ihn eben schon angesprochen, auf Platz 6 kommt dann Ja'Marr Chase. Das ist deine 5, meine 7. Du hast auch die herausragende Saison angesprochen von ihm. Das war seine Rookie-Saison. Mhm. Für mich nur die falsche Reihenfolge, um ihn höher zu ranken. Denn letzte Saison, ja, hat er 5 Spiele gefehlt. Und die Total Stats sehen auch gut aus, gar keine Frage. Vor allem, was Volume angeht. Ich mag ihn ja auch. Aber ich finde, dass seine Total Stats so ein bisschen irreführend sein können.
Ja, er hat halt im Prinzip 2 sehr verschiedene NFL-Saisons. Er hat 2 verschiedene Receiver-Rollen eigentlich gespielt. In 2021 eben als Rookie in dieser absurden Big-Play-Offense der Bengals, unfassbare Zahlen, 18 Yards pro Catch, 13 Touchdowns bei gerade mal 81 Catches. Also er hat diese Offense komplett auf ein neues Level gehoben und er hatte halt da seine Ich-raste-komplett-aus-Saison. Wir wussten gleichzeitig, okay, das ist so nicht aufrechtzuerhalten. Und dann letztes Jahr, und ich finde, das kannst du halt in 2 Richtungen, wenn wir jetzt über Chase-Bewertungen sprechen, kannst du in 2 Richtungen interpretieren. Weil die Offense musste sich verändern letztes Jahr. Sie konnten das nicht mehr so spielen. Das ging einfach nicht. Und das lag jetzt nicht an Chase, lag nicht an Burrow. Sie mussten sich verändern, weil Defenses sie anders gespielt haben. Und wir haben Chase halt in einer signifikant anderen Rolle gesehen. Targettiefe im Schnitt ist um fast 4 Yards runtergegangen im Vergleich zu seiner ersten Saison.
Platz 71. Der hatte nicht mehr nicht eine tiefere Targettiefe als Tyler Boyd.
Genau. Er hat mehr im Slot gespielt, auch zum Beispiel, als in der Rookie-Saison. Also seine Rolle wurde einfach anders. Ich hab's bei mir aufgeschrieben, er war so eine Art Luxus-Possession-Receiver vergangene Saison. Und gleichzeitig, obwohl er eben diese Spiele verpasst hat, diese 5 Spiele, mehr Catches, mehr Receiving First Downs als in seiner Rookie-Saison. Also er war mehr so ein Chain-Mover. Er war viel mehr im Underneath-Passing-Game eingebunden. Aber eben auch, weil die Bengals dieses vertikale Passspiel in der Quantität so gar nicht hatten. Und dann Verletzungen und sowas kommt natürlich auch mit dazu. Yards pro gelaufene Route ist ein gutes Stück runtergegangen. Das ist so ein Wert, wo ich gedacht, okay, das ist doch Borderline Top 20. Da hätte ich gedacht, dass er vielleicht ein bisschen besser noch war. Ich bin gespannt, wie sich seine Rolle weiter verändert. Aber ich finde, du kannst halt auch sagen, ein Stück weit, er hat uns jetzt schon in 2 Jahren 2 grundverschiedene Receiver-Rollen gezeigt. Und er war in beiden sehr gut. In einer war er einer der besten Receiver der Liga vor 2 Jahren. Und in der anderen war er immer noch ein maßgeblicher Treiber der Offense und halt eine 1A, 1B, wie auch immer man die Receiver in Cincinnati dann. Du würdest natürlich sowieso Chase klar als die 1 benennen, weil du bist ja bei Higgins nicht so hoch. Ich finde, das kann man ihm halt auch ein Stück weit wiederum positiv anrechnen, weil diese Diskussion, die wir vorhin hatten, naja, wie würde denn Mike Evans in der St. Brown-Rolle aussehen? Ganz so extrem natürlich nicht, aber Chase ein Stück weit hat beide Rollen mehr oder weniger schon so ein bisschen gespielt in seinen ersten beiden Jahren.
Und ich würde halt behaupten, dass Terry McLaurin in beiden Rollen auch nicht schlecht aussehen würde.
Vielleicht,
ja. In dieser Offense, ja, mit Joe Burrow und umgeben von T. Higgins und Tyler Boyd.
Also schlecht aussehen würde er sicher nicht. Ich würde halt hier vielleicht sagen, Chase hat, was so die Dynamik, Explosivität angeht, ein Skillset, was kaum ein anderer Receiver in der NFL aktuell hat.
Aber was würdest du, was glaubst du, ist in der, so im Konsens der beste Skill von Ja'Marr Chase? Was glaubst du, verbindet man mit ihm?
Im Konsens? Mhm. Die Big Plays, denke ich. Oder?
Okay.
Hätte ich jetzt gesagt.
Contested Catch Receiver? Auch?
Ja, wahrscheinlich schon.
Weil ich war schockiert und ich weiß, dass ich das letztes Jahr auch schon irgendwo war, was er da für eine schlechte Quote hat, was Contested Catches angeht. Mhm. Also, weil das sind ja eben diese Plays und da hat man ja auch diese Big Plays im Kopf, wo er dann noch einen Receiver Schulter, einen Cornerback Schulter an Schulter irgendwie schlagen kann. Aber seine Quote ist da wirklich nicht gut. 39% letzte Saison. Da ist ein Devontae Smith, der wahrscheinlich schmalste Receiver, den es gibt, so, vor allem in unserer Top 20, ist da besser unterwegs.
Ja, gut, Devontae Smith ist aber, also ich meine, ich war eh schon immer sehr hoch bei Devontae Smith. Der ist ja auch ein massiv unterschätzter Catchpoint-Receiver. Also der ist ja am Catchpoint viel besser, als man jetzt mit seiner Statur denken würde.
Aber bei Platz 68 sind auch noch einige andere schmalere, kleinere Spieler vor einem Ja'Marr Chase in der Statistik. Ich will es halt auch noch mal, also ich, klar, ich darf nicht vergessen, was er in seiner Rookie-Saison gemacht hat. Und das habe ich nicht, weil wenn das jetzt seine Rookie-Saison gewesen wäre, weiß ich nicht, ob er Top 10 gewesen wäre bei mir. Mhm. Wir haben halt die Rookie-Saison gesehen und deswegen ist er hier auch natürlich absolut zu Recht so weit oben mit dabei auf Platz 6. Aber er wirkt nach diesem Jahr fast ein bisschen wie so ein kleiner Total Stat Merchant für mich.
Aber das würde ich nicht sagen. Dafür finde ich sein, ich finde eigentlich eher das Gegenteil. Dafür ist sein Skillset, was er gezeigt hat, schon zu vielseitig. Mhm. Also das wäre für mich eher so, wenn er jetzt, wenn er nur Go-Balls, Go-Routes laufen würde und halt tolle Yards
pro Route Run. Du meinst so wie in einem Rookie,
so in einer Rookie-Saison? Ja, das ist halt Go-Balls und Screens halt, glaube ich. Und er hätte halt dann irgendwie tolle Yards pro gelaufene Route und wir würden sagen, ach, was für ein toller Receiver. Aber so ist es ja nicht. Und deswegen bin ich halt auch gespannt, wie sich seine Rolle noch verändert. Dass er als Rookie auch so eine vergleichsweise schlechte Contested Catch Rate hatte, finde ich auch kurios, weil so vom Eye-Test her hätte man das ja nicht gedacht. Also ich glaube, wenn man allein, ich
weiß, es waren halt viele.
Es waren halt sehr viele, genau. Aber das ist halt so ein bisschen mein Punkt, weil ich glaube, letztes Jahr, also vergangene Saison, ein Stück weit, denke ich, liegt es auch an der Rolle, weil eben, wenn du halt so viele Underneath-Targets bekommst, wie es ja bei ihm der Fall war, ist es halt auch schwerer, da gute Zahlen aufzulegen. Also viele dieser Receiver, die dann so in dieser 10 und darunter Average Depth of Target Range sind, die sind ja auch so in dieser, also die haben ja noch nicht so eine hohe Contested Catch Rate, weil die halt super viele von diesen Pässen, kurze Slants, umkämpfte Bälle über die Mitte kriegen, wo es halt ein ganz anderes Skillset ist, einen Contested Catch zu fangen, als wenn du eine Go-Route und halt den Corner 1 gegen 1 irgendwie downfield hast.
Aber ich weiß nicht, wie viele davon gezählt werden dann als Contested Catches, weil ein Hunter Renfrow zum Beispiel hatte 4 Contested Catch-Situationen und eine Quote von 75%. Und der fängt ja meistens nur so diese Underneath-Dinger. Ich weiß nicht, ob die damit in die Statistik dann reinfließen.
Ich denke eigentlich schon, weil so wie ich das verstehe, ist Contested Catch ja jeder, also so ein Catch ist, wo du quasi der Corner.
Gut, an Hunter Renfrow kann halt niemand dranbleiben, weil der halt jede, alle beim Release.
Aber es wäre ein interessanter Punkt, das mal im Detail zu unterteilen noch. Aber
so weil der ist halt der, also Hunter Renfrow ist so der mit der zweitbesten Quote letztes Jahr gewesen, von allen halbwegs relevanten Receiver. Weil er eben auch wenig in diesem Bereich hatte. Also, unser Platz 6, Ja'Marr Chase. Unser Platz 5, weil er bei mir auf Platz 5 und bei dir auf Platz 6 ist A.J. Brown, Philadelphia Eagles. Das, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, entscheidende Puzzlestück, das in der Eagles Offense gefehlt hat. Er war die klare Nummer 1, knapp 1500 Yards, 11 Touchdowns. Dazu auch noch einen richtig guten Super Bowl gespielt. Am Ende nicht gewonnen, aber bei uns in der Top 5 angekommen.
Ja, man will A.J. Brown jetzt natürlich auch nicht den ganzen Credit geben, irgendwie, aber der Effekt, den er auf diese Eagles Offense hatte, das ist halt schon krass. Vor allem eben, das ist wieder so ein Receiver, wo man das sagen kann, finde ich, weil er halt eine andere Rolle noch mal hatte ein Stück weit. Eben nicht nur die Rolle, die er in Tennessee davor hatte. Und das war ja eigentlich das ganze Thema vor einem Jahr so. Ja, A.J. Brown läuft halt 250 Inbreaking Routes und damit öffnet er die Mitte des Feldes für Jalen Hurts. Ein Stück weit hat er das auch gemacht. Aber er hat ja auch diese Outside-Deep-Ball-Rolle eingenommen. Ich habe mal die reinen Deep Catches, also reden wir 20 plus Yards, das sind ja dann wirklich die tiefen Receptions, da waren nur Tyreek Hill, Davante Adams und Justin Jefferson in der Regular Season, hatten noch mehr Receiving Yards bei Deep Catches. Und nur Adams hatte mehr Deep Touchdowns als AJ Brown. Also diese vergangene Saison hat meine Meinung von Brown echt nochmal verändert. Weil ich denke, vor der Saison hätte ich ihn wahrscheinlich mehr so in dieser 8-9-Range gehabt. So 8 bis 10, irgendwo da, glaube ich. Mhm. Aber zu sehen, wie er eine echte Nummer-1-Receiver-Rolle einnehmen kann, inklusive eben auch der Rolle in ihrer Vielseitigkeit, das hatte ich so nicht erwartet. Und ich meine, die Pro-Argumente bei ihm, die physische Dominanz, Power, Catchpoints und diese ganzen Sachen, was er auch nach dem Catch machen kann, das wussten wir ja vorher auch schon. Auch hier wieder, wir haben jetzt gerade über seine, oder ich habe jetzt gerade über seine Rolle im vertikalen Passspiel gesprochen. Aber AJ Brown hat auch die viertmeisten Yards nach dem Catch pro Reception unter allen Receivern mit 50 Targets oder mehr. Ja. Also ihn wirklich in dieser Nummer 1 vielseitigen Rolle zu sehen und dann mit dieser Dominanz, das bringt ihn dann doch schon, finde ich, in diese, in den höheren Bereich der Top 10, als ich das vor der Saison gedacht hätte.
Ich finde, es gibt keinen hinter ihm, der dominanter auf Tape aussieht als er. Also, weil wir eben auch schon wissen, was er bei Tennessee gemacht hat, weil wir ihn schon in unterschiedlichen Offenses gesehen haben und er überall wichtig und gut war. Also, der hatte kein Jahr in der NFL unter 2,5 Yards pro Route Run. Und das in wirklich ja sehr unterschiedlichen Offenses und mit unterschiedlicher Qualität, weil ich meine, die letzte Titans-Saison mit ihm, das war jetzt ja auch keine, also vor allem die Passing-Offense war ja nicht optimal. Und auch da hat er geliefert. Er hat konstant geliefert seit mehreren Jahren, wie gesagt, unabhängig der Quarterbacks, unabhängig der Rolle, unabhängig der Umstände. Und wenn du dir den auf Tape anguckst, er ist für mich weniger zu kontrollieren gewesen, als halt die meisten anderen über so einen langen Zeitraum beziehungsweise über so eine Sample Size. Deswegen für mich auch über Chase, weil ich finde, dass er es halt jetzt schon über einen längeren Zeitraum in unterschiedlichen Offenses so bewiesen hat. Und dann halt eben noch mal diese Monster-Saison letztes Jahr, um das Ganze irgendwie noch zu veredeln, setzt ihn für mich knapp vor ein, zwei andere.
Ja, ein Stück weit würde ich halt sagen, er hatte halt letztes Jahr den Vorteil der Rolle, den Chase vor zwei Jahren hatte. Weil
die Eagles. Das stimmt, aber war die Saison schlechter als die von Chase vor zwei Jahren? Und sie ist vor allem die aktuellere.
Ja,
das muss ja immer fair. Das aktuellere ein bisschen mehr wert sein als.
Das ist absolut fair. Ja, ich habe die beiden auch, also ich habe die beiden auch super eng beieinander gehabt. Auch hier finde ich das in Ordnung, wie die jetzt so rum gelandet sind. Ich hatte sie halt zwar genau andersrum gerankt, aber die sind für mich auch sehr nah beieinander. Also ich hatte wirklich so, ich wusste, Cup und Lamb sind irgendwie meine 8 und 9. Ich wusste, McLaurin ist meine 7 und Chase und Brown sind irgendwie meine 5 und 6. Und dann hatte ich eine klare 4 und dann wusste ich, es gibt eine Top 3. Und ich finde halt, also das ist halt wirklich auch ein Stück weit eine Frage, was ist dir halt wichtiger? Ist dir der physisch dominantere Receiver wichtiger oder halt vielleicht ein Chase, der ein bisschen mehr Dynamik mitbringt als Brown? Aber ich finde die beiden super eng beieinander, ehrlich gesagt. Und da
findest du, der bringt so viel mehr Dynamik mit? Das Fass will ich eigentlich gar nicht jetzt aufmachen, aber ich finde.
Also sowas ist super viel, aber schon ein bisschen mehr, ja.
Kommen wir zu unseren Top 4 Receivern in der NFL und wir haben den gleichen Spieler auf Platz 4 gehabt, weil es ist irgendwie so, er ist sein eigenes Tier. Mhm. Er ist besser als die hinter ihm und für die Top 3 reicht es halt nicht ganz. Mhm. Das ist einer der besten Receiver der letzten Jahre in der NFL. Auch der hat es in zwei unterschiedlichen Offenses mit unterschiedlichen Quarterbacks bewiesen. Letztes Jahr 1429 Yards, 11 Touchdowns. Buffalo Bills Receiver Stephon Diggs ist unser Platz 4.
Ja, halt super krass, wie er der Fixpunkt jetzt in Buffalo doch schon seit einer Weile ist. Vergangene Saison, kein Spieler hatte überhaupt nur 95 Targets für Buffalo in der Regular Season. Diggs war bei 149, mehr als doppelt so viele Catches wie Platz 2.
Ja.
Und das ist ja so ein bisschen ein Thema eben bei Buffalo. Bei Cole Beasley war eine Zeit lang eine ganz gute Ergänzung, aber ehrlicherweise suchen die Bills eigentlich jetzt schon seit Jahren eine gute Nummer 2. Und jetzt versuchen sie es mit Dalton Kincaid. Mal gucken. Aber Diggs muss halt diese Gruppe schon krass tragen und eben auch mehr als Chase in Cincinnati oder als Brown bei den Eagles, weil die haben jeweils eine wirklich gute Nummer 2, teilweise eine richtig gute Nummer 3 noch. Den Luxus hat Diggs halt nicht und trotzdem ist er immer noch auch ein unfassbar effizienter Receiver. Platz 5 letztes Jahr in Yards pro gelaufener Route, drittmeister Receiving First Downs, die Volume, die er halt macht und eben trotzdem eine gewisse Effizienz dabei behält. Und dann, wenn man sich halt anguckt, ich finde, er ist halt immer noch der Stephon Diggs, wo vor vielen Jahren gefühlt, das ist wirklich ein paar Jahre her, es die Diskussion gab, naja, wer ist denn jetzt der bessere, der gefährlichere Receiver in Minnesota? Diggs oder Adam Thielen? Und ich finde, Diggs ist immer noch dieser Route Runner mit Speed, mit Quickness, mit teilweise Zirkus-Catches, der vertikal gewinnen kann und halt wirklich eine Nummer 1 und trägt diese Receiver-Gruppe. Gewinnt auf allen Ebenen des Feldes, gewinnt in allen Rollen. Und ich finde, das ist für ihn halt schon nochmal, das zeichnet ihn aus, das zeichnet auch AJ Brown ein Stück weit aus. So, aber ich finde es in diesem Gesamtpaket, so wie du es gesagt hast, Diggs, die klare 4, das fand ich auch sehr bezeichnend, dass wir ihn halt beide auf der 4 hatten. Danach ist so ein bisschen, der eine hat den anderen höher und so weiter und dann wieder andersrum. Aber Diggs ist so der klare Separator zwischen der Top 3 und dann so dem Rest der Top 10.
Es gibt halt kaum einen besseren Roadrunner in der NFL und das macht halt schon so viel aus, wenn du wirklich auf diesem Elite-Level Routes laufen kannst. Dazu halt unglaublich super safe Hände. Das sind halt zwei der wichtigsten Merkmale für mich für einen guten Receiver. Wenn du Routes auf Elite-Level laufen kannst und Elite-Hände hast. Weil klar, dann gibt es die physisch Dominanten, die irgendwie am Catchpoint Leute ausboxen können, wegboxen können. Die irgendwie underneath dir alles wegsaugen und wegfangen. Okay. Aber diese Qualitäten sind für mich so enorm wichtig in der Bewertung eines Receivers. Und dazu, also ja, er trägt diese Offense irgendwo, diese Passing Offense beziehungsweise diese Receiver-Gruppe, ja. Was mich ein bisschen an Stephon Diggs stört und was ihn wahrscheinlich daran auch hindert, in die Top 3 zu kommen, ist halt dieser Hot-and-Cold-Faktor bei ihm ein bisschen. Weil wenn der Typ in einem Spiel heiß läuft, dann ist er ja kaum zu stoppen. Mhm. Aber dann gibt es diese Spiele, wo er nicht heiß läuft, wo er gut verteidigt wird und dann auch frustriert wird und dann gräbt er sich quasi in so ein Loch, wo er selber nicht mehr alleine rauskommt. Und das habe ich schon so oft jetzt bei ihm erlebt im Laufe der letzten Jahre. Diese Spiele, wo Stephon Diggs einfach unzufrieden ist, weil er halt erstmal gut verteidigt wird, nicht so die Rolle hat dann in dem Spiel, nicht den Impact haben kann und sich daraus dann nicht befreien kann. Und alle drei vor ihm können noch mehr dann quasi eine Offense in einen Rucksack packen und oder sich dann selber oder die ganze Offense aus so einer schwierigen Situation befreien. Und bei Stephon Diggs ist halt dieses Hot and Cold Ding ist ein bisschen zu extrem.
In Teilen stimme ich dir zu. Vor allem mit dem Vergleich mit der Top 3, dann ist es nochmal eklatanter. Ich würde halt sagen. Ja,
wirklich meckern auf ganz logischerweise.
Weil ich würde halt da auch wieder sagen, jetzt sagen wir Dalton Kincaid oder wer auch immer, wäre halt so eine richtig starke Nummer 2, wie gesagt, AJ Brown hat, Jamar Chase hat, dann glaube ich, wäre halt auch dann wäre dieser Faktor bei Diggs auch nicht so groß, weil einfach seine Arbeit einfacher wäre, ein Stück weit.
Terry McLaurin lässt grüßen.
Das ist schön.
Wenn Terry McLaurin mal eine Nummer 2 und ein Quarterback namens Josh Allen hätte, wie gut würde der aussehen?
Haben die Washington Commanders eine bessere 2 und 3 als die Bills aktuell? Ich finde, das kann man fast argumentieren.
Also, wen haben wir denn da? Dotson?
Samuel?
Curtis Samuel? Boah, also das fällt mir schwer, das als gute 2 und 3 zu bezeichnen, stand jetzt.
Muss ja nur besser sein, als was die Bills haben. Gabe Davis
Aber dann komme ich wieder zu Josh Allen zurück, ne?
Und ja, klar, natürlich. Aber wenn wir schwierig. Jetzt nur darüber reden, wie halt die Receiver verteidigt werden können und wie sich die Defense auf einzelne Spieler fokussieren kann.
Wenn ich Defensive Coordinator letztes Jahr gewesen wäre und die Washington Commanders spielen gegen mich und ich sehe Terry McLaurin, Curtis Samuel und Josh Dotson, dann wüsste ich aber, wo mein haushoher Fokus sein würde.
Klar.
Und die anderen lass ich mal machen, so ungefähr. Aber Stephon Diggs, unser Platz 4. Jetzt kommen wir zur Top 3. Da haben wir ganz unterschiedliche Positionen. Am Ende kommt es dazu, dass Devontae Adams auf Platz 3 gelandet ist. Deine 3, meine 2, 1500 Yards letztes Jahr und 14 Receiving Touchdowns. Ich finde ein bisschen, dass diese Saison von Devontae Adams darunter gelitten hat, dass die Raiders halt Müll waren. Dass die Raiders nicht gut waren unterm Strich.
Vor allem die Wahrnehmung von der Saison, ne?
Genau, die individuelle Performance ist so ein bisschen hinten runtergefallen, würde ich behaupten, bei Devontae Adams, oder?
Ja, und ich würde auch das wirklich ganz klar so formulieren wollen. Für mich wäre jeder aus der Top 3 eine würdige 1. Ich würde dabei keinem diskutieren.
Ja.
Ich finde, du kannst jeden davon an die 1 setzen. Du kannst für jeden einen Case machen, inklusive Devontae Adams. Und wenn man es mal ein bisschen, also wenn man es auf diese Raiders-Situation einfach guckt, man kann ja sagen, dass Adams im Prinzip sein Level aufrechterhalten hat, obwohl er von der Packers-Offense und Aaron Rodgers und so weiter zu den Raiders mit, was auch immer die dann auf Quarterback nach Carr noch gemacht haben, was ich so ehrlich gesagt auch nicht erwartet hatte. Target-Monster gewesen, Liga in Receiving-Touchdowns angeführt, einfach totaler Fixpunkt in der Offense. Und wir haben gerade über Supporting-Cast gesprochen. Man hat da Renfrow nur 10 Spiele gemacht letztes Jahr, Darren Waller 9. Und er war trotzdem halt nicht nur vom Tape her einer der Besten, sondern halt auch einer der, wenn nicht der produktivste Receiver oder einer der zwei, drei produktivsten. Das unterstreicht seine Klasse, denke ich, auch nochmal. Mit Abstand.
Gleichzeitig, das ist das, was ich eben meinte, mit dann halt auch in schwierigen Situationen eine Offense in den Rucksack stecken und tragen. Und er hat das halt auch in Spielen geschafft, wo halt eben der Supporting Cast fehlte. Und er hatte trotzdem seine, keine Ahnung, wie viele Catches.
Eben, genau. Das ist halt, finde ich, dann der Unterschied zwischen ihm und Diggs dann. Ich finde, bei Adams ist das halt nochmal auf einem höheren Level, genau. Man hat wahrscheinlich immer noch, so musste ich jetzt auch wieder dran denken, als ich ihn jetzt nochmal angeschaut habe. Ich würde sagen, immer noch der beste Release in der NFL. Vielleicht der beste Route Runner auf allen drei Ebenen der Defense. Und halt unfassbare Hände, was der auch letztes Jahr an Catches wieder hatte. Vom Körper weg, komplett aus der Bewegung raus. Ja, halt wirklich eine echte Nummer eins. Ich habe ihn auf Augenhöhe mit den anderen beiden. Ich bin da bei diesem Trio, egal wer da am Ende auf eins gelandet wäre, wäre das für mich perfectly fine gewesen.
Für mich ist Devontae Adams ein bisschen was anderes als für dich scheinbar, weil für mich ist er der kompletteste Receiver, glaube ich. Oder mal abgesehen von einem, über den wir gleich noch sprechen, der kompletteste. Weil ich habe da immer das Gefühl, Devontae Adams ist in allen Bereichen, in denen du Wide Receiver bewerten kannst, auf einem unfassbar hohen Level. Mhm. Aber in jedem Bereich gibt es mindestens einen Receiver in der NFL, der vielleicht noch ein bisschen besser ist. Also beim Release lasse ich drüber streiten. Okay. Da habe ich jetzt auch niemanden parat, wo ich sagen würde. Aber ich finde, wenn du dir Tape von Devontae Adams anguckst, der Release ist zwar super, aber ich finde, es gibt manche Receiver, die dann noch ein bisschen dynamischer, explosiver von der Line of Scrimmage zum Beispiel wegkommen. Es gibt keinen, da bin ich bei dir, der sich Gegner so zurechtlegen kann am Release wie Devontae Adams. Aber ich finde, allein von der Spritzigkeit, von der Explosivität gibt es noch welche, die da halt noch mehr machen können.
Das stimmt, aber das ist ja irgendwo auch ein Stück weit dann eine stilistische Frage. Also solange der Receiver direkt gewinnt, ist mir völlig wurscht, wie, ehrlicherweise. Weißt du, ich meine, also wenn der Receiver innerhalb von zwei Schritten den Corner in Press Coverage stehen lässt, ist mir egal, ob das mit Tempo oder wie auch immer Technik kommt. Und ich finde, da ist er für mich halt der Beste. Und ich finde auch immer noch, dass er ein Argument hat für den besten Route Runner in der NFL.
Ah, das ist Stephon Diggs, glaube ich, für mich.
Ja. Diggs hat mehr Tempo in seinen Routes.
Ja, genau. Ist dynamischer.
Mhm. Aber selbst da würde ich ihn halt Top 2, Top 3 dann sagen.
Ja, genau. Das meine ich. Er ist in allen Bereichen ganz weit oben, aber trotzdem gibt es dann vielleicht in jedem Bereich noch einen, der einen Ticken besser ist. Aber dieses Komplettpaket gab es lange Zeit so nicht. Es gibt jetzt in meinen Augen einen, der da halt mindestens mal rankommt, der auch insgesamt dann über ihm gelandet ist. Aber Devontae Adams, eine absolut verdiente Nummer 3. Platz 2 ist der, wo ich am meisten mit dir diskutieren würde, beziehungsweise wo wir am weitesten auseinander sind.
In der Top 3,
In der Top 3. Es ist nämlich dein Platz 1 und mein Platz 3. Und irgendwie bin ich ein bisschen froh, dass er nicht Platz 1 geworden ist, auch wenn er eine überragende Saison nach Zahlen gespielt hat. Tyreek Hill, Miami Dolphins, ist unser Platz 2 in diesem Wide Receiver Ranking.
Ich würde den Ball erstmal zu dir spielen, weil ich habe ihn offensichtlich sehr hoch. Wie gesagt, also nochmal, aus dieser Top 3, die sind für mich auf Augenhöhe. Aber jetzt, weil du es so formuliert hast, was macht ihn für dich schlechter als jetzt die anderen beiden?
Das ist natürlich auf dem Niveau sehr schwierig zu beantworten, natürlich, was einen wirklich schlechter macht.
Klar.
In meinen Augen ist er der am wenigsten komplette Receiver in dieser Spitze.
Das ist ja so das klassische Argument mit Hill. So gerade im Vergleich zu Adams und Spoiler Alert, Justin Jefferson. Genau. Das ist ja so ein klassisches Argument.
Ja.
Aber wo findest du, drückt sich das aus?
Also, es ist zwar diese Saison allen voran nicht in Zahlen zu bemessen, aber ich finde, Tyreek Hill hat eigentlich wirklich keine guten Hände. Ich finde, dass ich selten bei einem dieser absoluten Top-Receiver so oft das Gefühl oder den Gedanken hatte, oh, das sieht nicht smooth aus, wie er den fängt. Oder den fängt er gar nicht im Zweifel.
Also nur um es mal, nur for the record,
ich
beste
weiß.
Dropquote aus diesem
Trio letztes Jahr. Ja, das untermauert das nicht. Und letztes Jahr hatte ich diesen Gedanken auch extrem selten. Mhm. Und Drops sind auch immer sehr volatil. Also die schwanken. Ist volatil das richtige Wort? Mhm. Aber ihr wisst, was ich meine. Die schwanken
inkonstant
sehr.
Von Jahr zu Jahr.
Also CeeDee Lamb hatte absurde Dropquoten, also im negativen Sinne, seine ersten zwei Jahre. Mhm. Und plötzlich dieses Jahr, das letzte Jahr, obwohl er viel mehr Pälle gefangen hat, sah es dann plötzlich deutlich besser aus. Dann für mich ist halt vieles oder viele Eigenschaften, die ich an Receivern bewerte, kommt bei mir bei Tyreek Hill immer wieder auf das Speed-Argument zurück. Das Route-Running, natürlich gut, sehr gut, aber viel halt ist über Speed und nicht über Smoothness, über Beweglichkeit. Es ist nicht diese. Also es ist immer bei Tyreek Hill Speed, Explosivität gepaart mit Wendigkeit. Mhm. Und das ist natürlich unglaublich schwer zu verteidigen, aber mir fehlt die Komplettheit, um ihn als Nummer 1 Receiver der NFL zu bezeichnen, wenn es zu dem Zeitpunkt absolut komplette Top-Level-Receiver gibt.
Ich mache einfach mal weiter, Devil's Advocate. Ist es aber nicht vor allem eine stilistische Frage wieder? Weil Tyreek Hill ist offen. Tyreek Hill ist bei fast, also ne, ist jetzt ja genauso regelmäßig offen wie die anderen Top-Receiver. Ist es nicht egal, wie er das macht?
Ja, wenn du so fragst, kann ich nicht wenig dagegen halten. Ich würde zurückfragen, wie würde Tyreek Hill, also ja, er hat jetzt bewiesen, dass er es mit unterschiedlichen Quarterbacks und in unterschiedlichen Offenses machen kann, aber ich würde gerne Tyreek Hill mal sehen, ohne eine gefährliche Nummer 2. Wie sie Devonta Adams über langen Zeitraum nicht hatte. Mhm. Wie Justin Jefferson nur zum Teil eine hatte. Das würde ich gerne mal sehen.
Ja, okay, da ist natürlich jetzt ein Gedankenspiel. Da kann man
schön zurückgefragt. Ja. Ne?
Ich finde halt gerade den Hill-Jefferson-Vergleich, finde ich, letztes Jahr bietet sich so an. Weil, sie stimmt ja zu, wenn ich die beiden Receiver so angucke auf Tape, dann ist mein Gedanke auch, Jefferson ist der komplettere Receiver, hat das komplettere Gesamtpaket. Und das ist auch, glaube ich, so. Aber Hill kommt halt auf anderen Wegen dahin. Und wenn man sich gerade letztes Jahr die Rolle anguckt, Jefferson hatte 3 First Downs mehr in der Regular Season. 9 Targets, 9 Catches, 3 First Downs mehr. In der Hinsicht, so jetzt, wo man sagt, Jefferson ist viel mehr Allrounder und keine Ahnung, kreiert mehr für die Offense so und Hill lebt von den Big Plays. Das stimmt eigentlich nicht. Beide spielen ähnlich viel, oder beide spielen außen, beide spielen im Slot. Ähnliche Contested Catch Rates sogar gehabt letztes Jahr.
Mhm.
Und mein Takeaway, weil ich hatte auch, also mein erster Gedanke, ich habe das wieder so gemacht, ich habe meine Top 10 aus dem Kopf runtergeschrieben und dann bin ich ins Tape und in die Analyse gegangen und hab dann angefangen, die Sachen zu ändern. Und mein erster Ding war auch Jefferson auf 1, Hill auf 2, Adams auf 3. Aber je mehr ich dann quasi gerade die beiden, Hill und Jefferson, angeguckt habe, in meine 1 und meine 2 dann im Endeffekt, desto mehr fand ich, dass sie als Receiver insgesamt, auch wenn sie auf anderen Wegen dahin kommen, aber insgesamt näher beieinander sind, als ich das gedacht hatte. Und dann, finde ich, machen die Big Plays und die Auswirkungen auf die ganzen Offens, machen das dann für Hill so ein bisschen zum Tiebreaker. Jetzt Yards pro gelaufene Route, klar, ist halt krass. Letztes Jahr für Hill, da war ja die klare 1 in der Liga. Aber auch Team Air Yards Share, also prozentual, wie viel der Team Passing Air Yards hatte der Receiver. War Hill letztes Jahr bei 40%, was natürlich absurd ist, und Jefferson bei 39. Deep Balls, Hill eigentlich fast überall die 1 letztes Jahr gewesen, meisten Deep Ball Targets, meiste Deep Ball Receiving Yards, Deep Ball Catches und so weiter. Und Jefferson hier auch wieder ist in vielen von diesen Deep Ball Kategorien Platz 2. Also er ist hier auch immer nah dran. So, das ist jetzt kein krasser Unterschied. Aber als ich mit der Vorbereitung fertig war und meine beiden Cases quasi nebeneinander gelegt habe, habe ich mich so ein bisschen gefragt, wo ist mein Argument jetzt für Jefferson über Hill? Und nochmal, ich hatte das ursprünglich so: Hill 2, Jefferson 1. weil Hill eigentlich überall gleich auf oder besser war und in diesen sozusagen das, was Hills Kernkompetenz dann ist, die Big Plays und das Vertikal und sowas, das dann wirklich der Tiebreaker sein konnte und es halt nicht das Hauptargument sein musste für ihn. Weil ich fand, er hat letztes Jahr eine Rolle gehabt, sowohl eben in der Volume und First Downs und so weiter, als auch in der Big Play-Rolle und diesen Spagat eben hinbekommen hat. Und deswegen, ich finde, Jefferson und Adams sind die prototypischeren, kompletteren Elite-Receiver.
Mhm.
Ich finde aber dann auch, du kannst einen Case machen, du hast gerade so schön die Diskussion, oder so schön diese Frage mit, wenn du gegen Washington spielst und guckst, auf wen bereitest du dich vor und so weiter. Was denkst du, wo gegnerische Defenses, gegnerische Defensive Coordinators, bei welchem Receiver haben die größten Bauchschmerzen vor dem Spiel? Und ich glaube, das ist Tyreek Hill.
Wen würdest du als GM aktuell eher draften, wenn sie gleich alt wären? Justin Jefferson oder Tyreek Hill?
Wenn sie gleich alt wären und ich wüsste quasi, was sie werden.
Du hast Need of Receiver.
Und ich weiß, was sie werden in der NFL sozusagen.
Mhm.
Ich würde Hill draften. Ich würde Hill draften, weil ich weiß natürlich, dass Jefferson ein Stück weit auch diesen Effekt hat. So dieses ganze Thema, du kannst dein Passing-Game an ihm ausrichten und Räume kreieren und so weiter. Aber ich finde, Hill hat das noch mal ein bisschen extremer.
Wenn ich allerdings Jalen Waddle aus der Dolphins-Offense streiche und dann gegen die Dolphins spiele. Du hast Justin Jefferson auf der einen Seite und Tyreek Hill auf der anderen Seite. Beide sind die ganz klare Nummer 1. Dann wäre es sehr, sehr ausgeglichen. Und vor allem, also bei Tyreek Hill denkt man ja häufig auch, naja, okay, das bringt nichts, dann irgendwie super tief alles irgendwie zuzumachen, alle droppen tief, damit er uns tief nicht schlagen kann. Dann kriegt er den Ball halt underneath und macht dann halt da viel. Der war weit unter dem Schnitt in Yards After the Catch als viele andere Top-Receiver. Wahrscheinlich, weil er den auch häufig so tief gefangen hat und dann gar nicht mehr so viel Feld zur Verfügung stand. Keine Ahnung, woran das lag. Aber Justin Jefferson kann halt auf noch mehr Wegen gewinnen, würde ich behaupten, und noch mehr Schaden anrichten als Tyreek Hill. Und wie gesagt, wie gut ist Tyreek Hill ohne starke Nummer 2? Man müsste sich mal die Spiele angucken, wo Travis Kelce zum Beispiel gefehlt hat. Mhm. Ich glaube, Jalen Waddle hat nicht gefehlt letztes Jahr, ne?
Ich glaube.
Aber ich finde halt, dass Justin Jefferson.
Dafür hat der Quarterback lange gefehlt, das muss er ja dann auch dazu sagen.
Ja, stimmt. Das kommt ihm zugute. Das will ich gar nicht kleinreden. Das Ding ist halt einfach, irgendwie, Justin Jefferson musste. Das, was wir jetzt eben bei Devontae Adams und Stephon Diggs, oder vor allem bei Adams ja besprochen haben, ich hatte das Gefühl, Jefferson war hauptverantwortlich, wir können ja auch da fließend dann zu unserer Nummer 1 übergehen, weil Justin Jefferson ist unsere Nummer 1, musste die Vikings viel häufiger Huckepack nehmen als ein Tyreek Hill zum Beispiel.
Das beziehungsweise fair,
hat es häufiger getan.
Das finde ich fair.
Und war in vielen Spielen auch ein ganz wichtiger Faktor, dass sie eben am Ende dann doch noch knapp gewonnen wurden. Und wenn du dir anguckst, du hast bei den Dolphins jemanden, der 1.700 Yards macht, aber noch einen Jalen Waddle, der fast 1.400 macht. Mhm. Und bei den Vikings trennen die Nummer 1 und die Nummer 2 über 1.000 Yards. Also dieser Carry-Faktor ist bei Justin Jefferson noch so viel höher gewesen, dass es für mich dann halt, und bei Adams auch, und deswegen habe ich eben mehr Carry-like-Receiver wie Jefferson und Adams vor Hill.
Das finde ich ist halt doch mit das stärkste Argument, wenn man nach diesen, weil wir reden ja über Nuancen, wir reden ja über Tiebreaker, klar, Kleinigkeiten.
Das ich habe Tyreek Hill nicht auf Platz 12.
Genau. Das finde ich ist halt wirklich ein starkes Argument zu sagen, wer trägt noch mehr die Offense, und bei Jefferson haben wir halt den Case und bei Adams auch, weil wir es gesehen haben schon. Bei Hill so in dem Sinne nicht mit einem Jalen Waddle oder Travis Kelce daneben.
Ja.
Wie gesagt, dafür haben wir die Quarterback-Situation letztes Jahr. Und ich würde dann halt auch sagen, wenn Tua letztes Jahr gespielt hat, war er Platz 2 nach EPA pro Play. Das kreiert dir in meinen Augen kaum einen Receiver in der Liga. Also das kreiert dir
Wenn Tua gespielt hat?
Also wenn Tua gespielt hat, Tua insgesamt auf die Saison gesehen, letztes Jahr. Ich meine jetzt nicht die Dolphins Offense, sondern Tua individuell.
Quasi. Ja, ah, okay.
War Platz 2 nach EPA pro Play unter Quarterbacks. Und das fände ich halt einen interessanten Test-Case, in diese Dolphins Offense Jefferson zu packen und zu gucken, ob du die gleichen Dynamiken kreieren könntest, die jetzt die Dolphins mit Hill kreieren.
Also, ich glaube, die Dolphins Offense hat vor allem so gut funktioniert, dass du diese zwei absurden Speedster in einer Offense hattest. Mhm. Würde ich behaupten. Mhm. Ob das dann mit Jefferson genauso funktioniert hätte, es hätte wahrscheinlich anders funktioniert.
Ja, genau, das meine ich ja
weil generell. Weil es halt so komplett unterschiedliche
genau, Typen sind. Genau, aber das meine ich halt bei diesen, gerade bei dem Vergleich zwischen den dreien, Adams und Jefferson und Hill, dass halt Adams und Jefferson so ein bisschen prototypischer sind in der Art und Weise, wie sie gewinnen, wie sie Offense kreieren, wie sie Matchups diktieren auch ein Stück weit. Und Hill eben anders ist. Und ich finde, in manchen Bereichen ist es nicht so gut. Also in manchen Bereichen will ich lieber den kompletten Receiver haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Dinge im Spiel, in der Offense oder wenn wir darüber reden, wie eine Defense, welche Sachen du einer Defense aufzwingen kannst, ein Stück weit, die Adams und Jefferson so nicht können, die Hill halt nur kann, als der Einzige aus diesem Elite-Tier.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber das ist ja das Gegenargument zu, wo die kompletteren Receivers sind, Adams. Und also wenn Justin Jefferson den Speed hätte, den Tyreek Hill hätte und dazu noch alles andere kann, glaube ich, würden wir gar nicht diskutieren. Das aber stimmt. Das ist halt eben dann diese feine Unterscheidung.
Genau.
Du hast halt diese und absurde Waffe mit Tyreek Hill und die beiden kompletten Receiver. Ist halt die Frage, was man dann höher gewichtet.
Und auch hier, ich habe es ja eben schon bei Hill gesagt, in gerade vielen von diesen Big Play Deep Receiving Stats war Jefferson ja die 2. Also er ist ja nicht jetzt irgendwie total weit dahinter. Er ist ja jetzt nicht, keine Ahnung.
Das ist sowieso eine Sache, die finde ich in der Wahrnehmung von Justin Jefferson ein bisschen zu kurz kommt. Mhm. Vielleicht haben dich auch einige jetzt gefragt, wie Jefferson ist ein kompletter Receiver. Also die meisten wissen wahrscheinlich, wie smooth der ist, wie gut sein Route Running ist, wie gut der in Contested Catch Situation. Ich meine, wie viele absurde Catches hatte der letztes Jahr. Diese Ballskills, diese Hände und so. Ja. Diese Physis auch dann, die man on Tape sieht. Aber der ist halt auch noch einer, der einen Marshon Lattimore zum Beispiel einfach mit Speed an der Line of Scrimmage schlagen kann und dem 1 gegen 1 wegläuft. Dass der die zweitmeisten, wie du schon gesagt hast, die zweitmeisten 20 plus Yards Receptions hatte und so weiter. Und das verbindet man, glaube ich, gar nicht so sehr mit ihm, dass der halt wirklich auf allen Ebenen auch gewinnen kann.
Ja. Ja, und halt da finde ich in Teilen halt nochmal einen Ticken dynamischer als Davante Adams. Nicht viel, aber so ein bisschen.
Und das habe ich mir genauso aufgeschrieben.
Ja, und das ist so. Deswegen war für mich halt das Ranking Hill, Jefferson, Adams in der Reihenfolge. Und für dich war Jefferson halt die 1, weil du halt die kompletteren Receiver höher gerankt hast. Aber eben gerade bei Jefferson auch die, was er, ich meine, er war halt, glaube ich, der produktivste Receiver gegen Man-Coverage letztes Jahr zum Beispiel. Er hat die meisten Contested Catches gehabt. Also das ist schon krass, was für ein enormes Komplettpaket er ist jetzt. Und zwar halt bevor seine erste Vertragsverlängerung ansteht. Das wird noch interessant.
Eben, weil was wir bei all dem nicht vergessen dürfen ist, Tyreek Hill ist seit Ewigkeiten in der NFL. Ja, das war das erste Jahr für ein neues Team, okay. Devonta Adams ist seit Ewigkeiten in der NFL. Ja, das war sein erstes Jahr für ein neues Team, okay. Stephon Diggs ist lange in der NFL. Justin Jefferson ist noch nicht lange in der NFL und spielt jetzt schon in beiden Jahren, zwei waren es, ne? Spielt jetzt schon seit wenigen Jahren auf so einem unglaublich hohen Level, konstant auf einem unglaublich hohen Level, hat sie auch noch mal in die richtige Richtung entwickelt in diesen paar Jahren, dass man halt gucken muss, wie viel ist da sogar noch drin, wenn ich halt an andere Receiver denke, an so die mit die besten Receiver der NFL, wie lange die auch gebraucht haben, um dann wirklich in ihrer Prime anzukommen.
Ja, Adams ist ja das Beste.
Sei es ein Julio Jones, sei es ein Devonta Adams zum Beispiel. Was da noch bei Justin Jefferson so ein bisschen möglich ist auch. Und das hatte ich auch so ein bisschen noch im Hinterkopf. Bei Tyreek Hill, glaube ich, sind wir am Limit. Ich glaube auch nicht, dass er die Zahlen vom letzten Jahr dann noch mal wiederholen kann. Ich glaube, Jalen Waddle wird tatsächlich noch ein bisschen prominenter. Wer weiß, wie gut die Dolphins Offense dann in diesem Jahr aussieht. Ich glaube, diese Zahlen einfach wird er nicht nochmal wiederholen können. Bei Justin Jefferson, we don't know.
Ja, ich bin wirklich sehr auf den Vertrag gespannt. Ich glaube, das wird wirklich Richtung 35 pro Jahr gehen, was er dann bekommt. Aber klar, wenn wir jetzt ein Ranking machen würden, Receiver für die nächsten 4 Jahre, dann wäre natürlich Jefferson bei jedem die 1.
Klar, klar. Das soll es aber gewesen sein. Ich gehe sie nochmal durch. Unsere Top 10. Auf der 10 Jalen Waddle, auf der 9 Cooper Kupp. Die 8 ist CeeDee Lamb. Auf der 7 Terry McLaurin. Jamar Chase auf Platz 6. AJ Brown ist die 5. Stephon Diggs auf Platz 4. Und dann die Top 3 mit Devonta Adams auf 3, Tyreek Hill auf 2 und Justin Jefferson auf Platz 1. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht dazu gesagt. Meine 1, deine 2. Das war unsere Top 10.
Der ja, Receiver ist halt echt, also da könnte man wirklich auch mehrere Folgen zu machen, weil du da ja wirklich einfach noch so viele richtig gute Spieler hast, die dann, keine Ahnung, auf 19 oder 22 oder sowas. Also bei mir zum Beispiel, bei mir war Amari Cooper nicht mal in der Top 20.
Ja, bei mir schon.
Bei dir war, glaube ich, 18 oder irgendwie sowas. Also solche 19, Spieler, ja. Oder Tyler Lockett war bei mir nicht in der Top 20. Solche Spieler fallen dir dann irgendwo raus, weil du halt einfach so viele gute Spieler hast. Ja. Und da wird auch, glaube ich, noch mehr, oder könnte ich mir vorstellen, dass da noch mehr Fluktuation ist dann im Vergleich zum nächsten Jahr. Also insgesamt, was die Top 20 angeht. Aber dann
lass uns abwarten, was Chris Olave und Garrett Wilson in ihrem zweiten Jahr machen.
Die haben wir beide ja.
Garrett Wilson drin. Mit Aaron Rodgers.
Ja, die hatten wir beide. Also ich habe Olave 18 und Garrett Wilson 20. Also die hatte ich ganz am Ende noch mit dabei.
Hatten wir genau gleich, ja.
Und dann, ich meine, es war jetzt nicht die beste Rookie-Receiver-Klasse, aber dass da irgendwie ein Zay Flowers vielleicht komplett ausrastet in der Ravens-Offense und in die Top 20 klettert, das will ich auch nicht ausschließen.
Aha. Das würde mir gut gefallen. Aber Feedback zu unserer Top 10, zu unserem Ranking, überall da, wo es geht. Wir machen keine Folge zu den Plätzen 11 bis 20, aber wir machen eine andere Folge diese Woche noch. Und zwar gibt es morgen NFL Classics bei RTL Plus Musik exklusiv. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und dann hören wir uns natürlich auch schon am Donnerstag wieder für eine neue Division Preview. Wir wissen noch nicht, welche wir machen, ne? Das klärt sich noch bei Twitter, oder?
Die Abstimmung läuft noch, also noch könnt ihr abstimmen.
Die Abstimmung läuft noch. Also, wir hören uns am Donnerstag, beziehungsweise schon am Dienstag wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.